Einen wunderschönen guten Morgen Ihnen allen. Ich bin direkt aus Delphi zu Ihnen gekommen und ich werde noch ein wenig erklären, was es damit auf sich hat. Das ist nämlich kein Zufall, wenn Philosophen zu Medizinern kommen, dann kommen sie vorzugsweise von Delphi nach Kos. Das alles hat also seinen guten Grund und wir bewegen uns hier nicht nur in einer rein intellektuellen Welt, sondern in einer Welt des Geistes, die auch durchdrungen ist von der griechischen Mythologie, die ich Ihnen in meinem Vortrag auch ein wenig näher bringen möchte. Aber ich will mich nicht lange aufhalten, denn ich habe gesagt bekommen, man darf hier über alles reden, nur nicht über 25 Minuten. Deswegen komme ich gleich zur Sache und komme damit zu Ihrem Kongressthema. Denn das Thema dieses Kongresses, so ist mir vertraulich zugeraunt worden, lautet Medizin in der Zeitenwende. Dieses Thema möchte ich gerne aufgreifen, allerdings ein bisschen modifizieren, um auch die Dringlichkeit des damit angesprochenen Sachverhaltes zum Ausdruck zu bringen. Worüber ich gerne reden möchte, ist die Medizin am Scheideweg, denn ich glaube, die Zeitenwende, von der die Rede ist, sie bringt auch einen Scheideweg mit sich. Wir stehen vor der Frage, wohin eigentlich soll sich die Medizin der Zukunft entwickeln? Und diese Frage stellt sich heute mit besonderer Dringlichkeit, weil wir erkennen können, in welche Richtung die Entwicklung der Medizin oder auch des Gesundheitswesens mutmaßlich in den nächsten Jahren gehen wird. Am Horizont erkennen wir das, was in der englischen Sprache Human Enhancement oder Transhumanismus heißt, eine zunehmende Technisierung der Medizin, die immer mit neuen Technologien mithilfe von künstlicher Intelligenz entwickeln wird, die in das Gesundheitswesen machtvoll hineindrängen. Und das beschleunigt durch eine zweite Grunddynamik, die wir allgegenwärtig wahrnehmen können, nämlich die Kolonialisierung des Gesundheitswesens durch die Ökonomie oder durch den Ökonomismus. Eine Dynamik, die auch in den letzten Jahren noch mehr Fahrt aufgenommen hat und mutmaßlich weitergehen wird. Das allerdings hat zur Folge, dass das Menschliche, das Humanum zunehmend aus dem Gesundheitswesen verdrängt wird. Und wenn ich mit Menschen rede, die im Gesundheitswesen professionell tätig sind oder eben auch als Patienten mit ihm in Kontakt kommen, dann hört man immer mehr die Klage und die Sorge, dass das Menschliche, dass die Humanität im Zuge dieser rasanten Dynamik auf der Strecke bleiben könnte. Trotzdem aber scheint es so zu sein, dass wir uns immer mehr in diesem, ich nenne es ökonomisch-technischen Paradigma der modernen Medizin einrichten, in der Politik, in der Wirtschaft, dass die Kräfte, die eigentlich in eine andere Richtung drängen, am Ende des Tages doch noch nicht stark genug sind, um dasjenige herbeizuführen, was ich eine allfällige Disruption unseres gesundheitlich-medizinischen Denkens nennen möchte. Und das wirft Fragen auf. Warum eigentlich kommen wir an diesem Punkt nur so mühsam oder nur so langsam voran? Warum hat es eine humane oder humanistische Medizin so schwer, sich gegen eine zunehmend ökonomisierte und technologisierte Medizin durchzusetzen? Warum gelingt uns diese allfällige Disruption bislang noch nicht wirklich? Man wäre leicht versucht, vor allen Dingen ökonomische und politische Ursachen dafür ins Feld zu führen. Und das ist ja auch nicht falsch, weil natürlich die Rahmenbedingungen, in denen das Gesundheitswesen sich bewegt und in denen wir oder Sie alle Medizin praktizieren, wesentlich durch Politik und Ökonomie bestimmt sind. Aber wenn wir so vorgehen, dann würden wir am Ende des Tages doch eher an der Oberfläche bleiben und nicht zu den, wie ich glaube, zu den wirklichen Ursachen für dieses eigentümliche Phänomen des Ausbleibens der Disruption vordringen können. Deswegen möchte ich heute Morgen mit Ihnen ein bisschen tiefer in die Materie eindringen und nach den mentalen oder auch nach den geistigen Ursachen fahnden, nach den geistigen Voraussetzungen dieses technisch-ökonomischen Medizinverständnisses, das uns scheinbar doch so fest im Würgegriff hat. Um das zu tun, müssen wir zunächst ein wenig Aufmerksamkeit, ich sage es mal so, den Grundstrukturen dieses Paradigmas zuwenden. Und das heißt, wir müssen uns mit dem Menschenbild beschäftigen, das im Hintergrund dieses so machtvollen Komplexes der technisierten ökonomischen Medizin der Gegenwart steckt. Und wir müssen auch weiter fragen, woher rührt eigentlich dieses Menschenbild? Aus welcher Quelle ist es entsprungen? Denn nur wenn wir die Ursachen von einem Phänomen, von einer solchen geistigen Konstellation wirklich geistig durchdringen können, dann haben wir die Chance, es disruptiv zu überwinden. Oder wie die alten Kulturen wussten, man muss Gespenster bei ihrem Namen nennen, wenn man sie bannen möchte. Fragen wir also nach dem Menschenbild, das im Hintergrund dieses so mächtigen, gegenwärtigen medizinischen Paradigmas steckt. Der Mensch der Neuzeit interpretiert sich seit dem Beginn des 17. Jahrhunderts vornehmlich als ein Subjekt. Und deswegen sprechen die Philosophen gerne davon, dass es der Subjektivismus ist, der unser Denken dominiert und prägt. Was bedeutet Subjektivismus? Sofern der Mensch sich als ein Subjekt interpretiert, interpretiert er sich wesentlich aus einer Dynamik des Gegen. Hier ist das Subjekt, da sind die Objekte. Und diese Objekte sind in der Philosophie des frühen 17. Jahrhunderts zum einen die anderen Menschen, die von den Vordenkern des Subjektivismus als etwas Gefährliches interpretiert wurden. Thomas Hobbes vertritt die These, der Naturzustand des Menschen sei ein bellum omnium contra omnes, der Krieg aller gegen alle. Der andere Mensch ist etwas Gefährliches und die Angst vor dem Tod ist allgegenwärtig. Überleben scheint die wichtigste Grundfunktion menschlicher Existenz zu sein. Und das nicht nur im Gegenüber zum anderen Menschen, sondern auch im Gegenüber zur Natur. Neben dieser Grundsignatur des Drangs zum Überleben sehen wir die Grundsignatur des Willens zur Beherrschung der Welt. René Descartes, Zeitgenosse und Freund von Thomas Hobbes, sagte, der Adel des Menschen besteht darin, als Maître et Possesseur unter der Natur zu herrschen, sich die Natur untertan zu machen. Im Zuge dieser Dynamik verlässt der Mensch die Natur, aber gleichzeitig sieht er sich vornehmlich als ein rein physiologisches Wesen. Das ist die dritte Grundsignatur des modernen Subjektivismus. Die alten Kategorien, mit denen die Menschen sich interpretierten, wie Geist und Seele, verlieren ihre Überzeugungskraft. Der Mensch reduziert sich darauf, ein biochemischer Organismus zu sein, und menschliche Intelligenz gerät mehr und mehr zu einer algorithmisch simulierbaren biochemischen Überlebensstrategie. Das ist es, was dabei herauskommt, wenn der Mensch sich von seinen Konzepten wie Geist und Seele trennt. Und eng damit verbunden ist als viertes die Idee, dass der Sinn des menschlichen Lebens oder das Gelingen des menschlichen Lebens darin besteht, sein eigenes Leben, seinen eigenen Leib und die Welt nach Maßgabe der eigenen Interessen, Wünsche und Bedürfnisse formatieren oder gestalten zu können. Der Mensch sieht sich als Herr über die Welt, der nach Maßgabe seines Wollens sich die Welt mithilfe seiner Technik und Wirtschaft dienstbar und nutzbar zu machen vermag. Sie denken vielleicht anders, aber der Mainstream des abendländisch-europäischen Denkens folgt dieser Matrix des Denkens und vor allen Dingen die dominante medizinische Organisationsform der Welt folgt diesem Paradigma. Wo kommt das her? Das sind die Fragen, die wir Philosophen uns immer gerne stellen. Wir wollen ja immer noch tiefer die Dinge verstehen. Nun, nichts, meine Damen und Herren, was der Mensch über sich selber zu denken wagt, ist vom Himmel gefallen. Alles hat eine lange Geschichte. Aber vielleicht muss ich mich bei der Gelegenheit gleich korrigieren. Vielleicht ist es ja doch vom Himmel gefallen, denn es ist, wie wir sehr genau zeigen können, letztlich die Religion, die die Grundparadigmen und die Grundstrukturen des menschlichen Denkens, der menschlichen Seinsauslegung, des Weltbildes und des Selbstbildes der Menschen definiert und dominiert. Und so ist es bei näherer Betrachtung auch mit dem modernen ökonomisch-technischen Paradigma der Medizin der Neuzeit. Auch dies hat seine Wurzeln in einer sehr machtvollen Religion, die Sie alle kennen. Es ist das Christentum, beziehungsweise es ist die Tradition der abrahamitischen Religion, von der sich zwar die technisch-ökonomische Moderne weitgehend verabschiedet hat, die aber in die Grundmatrix unseres Denkens eingesickert ist und in säkularisierter Form weiterhin unser Denken prägt und dominiert. Was ist das für eine Religion, die uns so im Nacken sitzt? Es ist die Religion, die, wie Sie alle, wenn Sie denn christlich sozialisiert worden sind, wissen, an einen allmächtigen Schöpfer des Himmels und der Erde glaubt. Es ist die Idee, dass dort eine Macht im Hintergrund der Welt wirkt, die den Menschen nicht nur hervorgebracht hat, sondern die ihm auch sagt, was er zu tun hat. Ein machtvoller Wille. Die Idee, dass ein machtvoller Wille etwas ist, woran der Mensch sein Leben rückbinden kann in einer Religion, woraus er Sinnstiftung für sein Leben generieren kann. Diese Idee ist mit Beginn der Neuzeit im 17. und 18. Jahrhundert dahingehend modifiziert worden, dass der Mensch zwar den Glauben an den allmächtigen Schöpfer dieser Welt mehr und mehr verloren hat, dass er aber immer noch daran glaubt, dass es ein machtvoller Willen ist, der seinem Leben Sinn gibt. Aber nicht mehr der Willen Gottes, sondern der eigene Wille. Denn der Mensch nunmehr mit Hilfe von seiner Technik, seiner Wissenschaft und seiner Ökonomie machtvoll in der Welt zu bekunden unternimmt. Und wenn die Hochrechnungen von klugen Interpreten der Gegenwart wie Yuval Noah Harari zutreffen, dann ist die Richtung, die diese Dynamik nennen wird, die Richtung, die hinführt zu dem, was Harari den Homo Deus nannte, den vergöttlichten Menschen. Der Menschen, der sich anschickt, all die Attribute, die er im Zuge der abrahamitischen Religion einer Gottheit zusprach, nun für sich selber in Anspruch zu nehmen. Alle Macht, Allwissenheit und Unsterblichkeit. Und genau das ist die Situation am Scheideweg, von dem ich sprach. Denn wir heute müssen uns dafür entscheiden, wollen wir eine Medizin des Homo Deus, eine allmächtige, allwissende Medizin, die den Tod überwindet, oder wollen wir eine menschliche, humane Medizin, die den Menschen in seinem Sein ernst nimmt und nicht in dem, was er sich wünscht, beziehungsweise in seinem Willen. Wie könnte ein anderes Paradigma des medizinischen Denkens aussehen? Eines, das nicht der Versuchung dessen erliegt, was Friedrich Nietzsche den Willen zur Macht nannte. Wie könnte ein humanes medizinisches Paradigma aussehen? Nun, meine Damen und Herren, es gibt keinen besseren Ort in der Welt, über diese Frage nachzudenken, als diesen hier, nämlich die Insel Kos. Denn Kos, wie Sie alle wissen, war das Epizentrum eines medizinischen Denkens in der antiken Welt, das ein ganz anderes medizinisches Paradigma propagierte als das heutige, nämlich eine humane bzw. eine humanistische Medizin, eine Medizin, die nicht daran Maß nimmt, was wir nach Maßgabe unserer Wünsche und Interessen gerne sein wollen, sondern die Maß nimmt an dem, was wir sind. Das ist eine andere Sicht in die Welt, die sich in einem solchen Denken bekundet. Aber auch diese Sicht auf die Welt gründet, wie jede Sicht auf die Welt, wie jedes Menschenbild, in einer religiösen Urintuition. Und um Ihnen einen Eindruck davon zu vermitteln, wie ein alternatives, geistiges, medizinisches Paradigma aussehen könnte, möchte ich Sie deswegen kurz entführen in die Welt der alten Griechen und Ihnen deren Spiritualität oder Religion nahebringen, weil sie so ganz anders ist als das, was wir aus den abrahamitischen Religionen kennen und weil wir einen anderen Mindset brauchen, wenn wir denn die allfällige Disruption des medizinischen Denkens voranbringen wollen. Was zeichnet die Seinssicht, das Lebensgefühl, das geistige Paradigma der griechischen Antike aus im Gegenüber zu dem uns geläufigen? Die griechische Religion oder auch der griechische Geist nahm nicht Maß an einem machtvollen Willen hinter der Welt, sondern er begnügte sich damit, die Sinnstiftung für das eigene Leben aus dem Sein dieser Welt selbst zu beziehen. Die griechische Religion, auf deren Boden die hippokratische Medizin und die griechische Philosophie entstehen konnten, ist eine Seinsreligion, anders als die Machtreligion der abrahamitischen Tradition. Was heißt das? Für die Griechen war die Welt, in der sie lebten, keine Schöpfung, nicht die Schöpfung eines machtvollen Potentaten, sondern diese Welt galt als etwas Ewiges, als ein heiliges Geschehen, das sich in immer neuen Umläufen vor den Augen der Menschen zuträgt. In allem vermutete man die Präsenz und Gegenwart der Götter. Panta, Plere, Theon, alles ist voller Götter, sagte Thales von Milet, der hier ein bisschen weiter entfernt an der heutigen türkischen Westküste lebte. Die Griechen nannten diese Welt, in der sie lebten und die sie als ein heiliges, göttliches Geschehen empfanden, nicht zufällig Kosmos. Ein Wort, das präzise übersetzt nichts anderes bedeutet als schöne Ordnung. Deswegen, am Rande bemerkt, kommt unser Wort Kosmetik genauso wie Kosmologie daher. Ja, Kosmetik ist die Fähigkeit des Menschen, seinem Äußeren eine schöne Ordnung zu geben. Kosmologie ist die Wissenschaft, die sich mit der schönen Ordnung der Welt beschäftigt. Wer nun in dieser griechischen Welt danach fragte, was wir Menschen denn tun können, um auf eine gute Weise zu leben, um unser Leben auf eine gute Weise einzurichten, der fragte nicht danach, was denn der allmächtige Schöpfer der Menschen anordnet, der fragte nicht nach dem Willen einer Macht, sondern er fragte nach den Grundprinzipien des Seins. Diese Denkweise wurde vor allen Dingen von Delphi propagiert, also diesem kleinen Ort am Parnassgebirge in Mittelgriechenland, wo das zentrale Heiligtum des Gottes Apollon befindlich war. Und dieser Gott Apollon rief all denen, die zu seiner Orakelstätte kamen, um Wegweisung und Orientierung für ihr Leben zu finden, zwei Worte zu. Gnosi Sauton, erkenne dich selbst. Finde heraus, was es bedeutet, ein Mensch zu sein. Das war die zündende, grundlegende Idee. Verstehe das Menschsein. Durchleuchte mit der Kraft deines Geistes das, was du bist. Denn wenn du das tust, dann verstehst du, was es bedeutet, ein gutes Leben zu führen. Dann gewinnst du die normativen Kriterien, das Maß, an dem du dich orientieren kannst, wenn du dann auf eine maßvolle, deinem eigenen Menschsein angemessene Weise leben möchtest. Apollon hatte einen Sohn. Sie kennen seinen Namen alle, Asklepios. Und Asklepios steht letztlich dafür, wie dieses apollinische Grundprinzip der geistigen Durchdringung der Welt, um die Maßgabe des Seins zu finden. Er wendet dieses Prinzip an oder er steht für die Anwendung dieses Prinzips auf die Medizin. Denn hier haben wir den gleichen Gedanken. Verstehe die Physis, die Natur, das natürliche Wesen des Leibes und dann weißt du, was es bedeutet, Menschen darin zu unterstützen, gesund und heil zu sein. Das war der Startschuss für die hippokratische Medizin, die hier in Kos ihr geistiges Zentrum hatte. Eine, wie Hippokrates immer wieder betonte, wissenschaftliche Medizin, weil es ihr ebenso wichtig war, zu verstehen, wie denn diese Welt funktioniert. Die Funktionsweise dessen zu durchdringen, was Physis bedeutet. Was aber etwas anderes ist als das neuzeitliche Wissenschaftsverständnis, das im Sinne von Descartes immer nur diese eine Richtung verfolgt, nämlich, was kann ich verstehen an der Welt, um sie mir dienstbar zu machen, um als Maître et Possesseur machtvoll über die Natur zu herrschen. Nein, in der hippokratischen Medizin geht es darum, zu verstehen, wie die Grundstrukturen, die Grundfunktionen der lebendigen Welt ineinandergreifen, um den Leib des Menschen darin zu unterstützen, mit Hilfe seiner Selbstheilungskräfte zu gesunden. Wissenschaft aber nicht im Dienste der Herrschaft, sondern im Dienste des Angemessenen, der Angemessenheit an das eigene Sein. Was dabei herauskommt, ist eine Wissenschaft und eine Medizin des Menschen. Eine humanistische Medizin, eine Medizin, der es von Anfang an von entscheidender Wichtigkeit ist, mit der Natur, der Physis, im Einklang zu sein, nicht sie zu beherrschen, sondern ihr zu entsprechen. Eine Medizin, die das Leben heiligt, anstatt es nach Maßgabe der eigenen Bedürfnisse und Interessen zu formatieren, zu konvertieren oder wie immer wir das nennen wollen. Was ist das für eine Medizin, die auf Grundlage dieser ganz anderen Sicht in die Welt, die auf dem Boden einer Seinsreligion, wie es die griechische Religion gewesen ist, wachsen und gedeihen konnte? Was ist das für ein Menschenbild, das hier in einem anders gearteten medizinischen Paradigma zur Geltung gebracht wurde? Ich möchte Ihnen zum Abschluss anhand von vier Grundmerkmalen oder Grundsignaturen die hippokratische Medizin nahebringen, um Ihnen damit eine Skizze dessen zu geben, wie auch ein künftiges medizinisches Paradigma aussehen könnte. Nicht, dass ich glaube, wir müssen zur hippokratischen Medizin zurück, das nicht. Aber wir können von den Griechen lernen, was es bedeuten würde, eine Medizin zu entwickeln, die auf einer anderen Grundintuition des menschlichen Seins aufsetzt. Eben auf dem, was ich die Seinsreligion genannt habe. Vier Grundsignaturen, die ich Ihnen abschließend gerne nahebringen möchte. Die erste Grundsignatur hat mit dem Thema zu tun, das uns schon begegnete, als ich von Thomas Hobbes sprach, als ein Grundmerkmal des neuzeitlichen Denkens, nämlich der Angst vor dem Tod. Die Angst vor dem Tod finden wir in der Welt der Seinsreligion der Griechen nicht. Überraschenderweise. Überraschend deswegen, weil die Griechen überhaupt keine Idee davon hatten, dass die Seele nach dem Tod in einer anderen Welt weiterleben würde. Nein, mit dem Tod verschlossen. Trotzdem haben die Griechen keine Angst vor dem Tod. Im Gegenteil. Sie verstehen den Tod als etwas, das zum menschlichen Leben wesentlich dazugehört. Die Akzeptanz der eigenen Endlichkeit ist die wichtigste Erkenntnis, die dem Menschen zuteil wird, wenn er dem delphisch-apollinischen Imperativ erkenne dich selbst folgt. Mensch, du bist ein endliches Wesen. Neben dem erkenne dich selbst stand am Tempel zu Delphi eingraviert, knete phronein, bedenke deine eigene Endlichkeit. Und wenn man die Griechen fragte, was seid ihr für Leute, dann hätten sie gesagt, wir sind die Brotoi, die Sterblichen. Das gehörte zum Selbstverständnis des griechischen Menschen, dass er endlich ist und dass er sterblich ist. Von Asklepios, dem Heilgott, auf den sich die hippokratische Medizin immer wieder bezogen hat, gibt es einen wichtigen Mythos, der davon handelt, dass er sich einst anschickte, mithilfe seiner medizinischen Kunst den Tod zu überwinden und einen Verstorbenen wieder zum Leben zu erwecken. Das erregte den Zorn der Götter. Was so weit ging, dass Hades, der König der Unterwelt, bei seinem Bruder Zeus sagte, so geht das nicht. Wenn es keine Toten mehr gibt, ist meine Unterwelt leer. Also müsst ihr was unternehmen. Zeus nahm seinen Blitz und tötete Asklepios. Er wurde dann aber als Heilgott, wie wir alle wissen, in den Himmel versetzt. Aber es zeigt, wie wichtig den Griechen war, dieses Faktum der Endlichkeit ernst zu nehmen. Weil nur vor dem Horizont des eigenen Todes das menschliche Leben zu seiner Größe erblühen und wachsen kann. Nur wenn wir wissen, dass unser Leben enden wird, können wir das Beste aus uns herausholen, unsere Potenziale zu entfalten, wie wir heute gerne sagen. Also, die Endlichkeit ernst zu nehmen, das scheint mir für ein künftiges Medizinparadigma etwas zu sein, was wir von den Griechen lernen können, eben dieser Versuchung des Homo Deus zu widerstehen, mithilfe von Transhumanismus und Human Enhancement den Tod zu überwinden, das kann nicht das Ziel einer humanen oder humanistischen Medizin sein. Zweites Stichwort. Der antike Mensch sah sich eingebunden in das große Gewebe des Lebens. Er wusste, dass er Teil dessen ist, was er Physis nennt. Und er sah sich in keiner Weise im Gegenüber zu dieser Natur, geschweige denn in der Rolle, diese Natur beherrschen zu sollen. Es gibt eine wunderbare Passage aus Platons Dialog Phaidros, wo davon die Rede ist. Sokrates, der in diesem Dialog die Hauptrolle spielt, sagt da zu dem jungen Phaidros: Meinst du denn, man könne eine nennenswerte Kenntnis vom Wesen des Lebens erlangen, ohne das Wesen des Ganzen zu verstehen? Woraufhin Phaidros sagt: Folgt man dem Hippokrates, dem Asklepiaden, dann kann man nicht einmal das Wesen des Körpers verstehen, ohne das Ganze zu verstehen. Woraufhin Sokrates sagt: Und er hat ganz recht, mein Freund. Aber wir dürfen uns nicht mit der Autorität des Hippokrates begnügen, sondern müssen auch sehen, ob unsere Vernunft mit ihm übereinstimmt. Wie dem auch sei. Was hier deutlich wird, ist, dass die griechischen Ärzte in der hippokratischen Medizin, ganz so wie die griechischen Philosophen, ein klares Bewusstsein dafür hatten, dass das menschliche Leben nur dann gelingt, und dass Gesundheit nur dann generiert werden kann, wenn man die Grundprinzipien des Ganzen achtet und schätzt. Was aber sind die Grundprinzipien des Ganzen? Was fanden diese griechischen Denker und Ärzte heraus, wenn sie danach fragten, was das Wesen des Ganzen ist? Die Physis tou holou, wie es auf Griechisch heißt. Die große Erkenntnis, die sich in der griechischen Philosophie sehr früh und dann auch in der griechischen Medizin durchsetzt, die von Delphi aus nach Kos gelangte und von hier aus quasi zum Grundgedanken der hippokratischen Medizin avancierte, ist, dass das Sein dieser Welt ein hochdynamisches, komplexes Geschehen ist, das in sich einer Tendenz folgt in allen ihren Erscheinungsformen. Nämlich die Tendenz, Zustände von Harmonie, Gleichgewicht und Balance auszubilden. Harmonie, um gleich ein mögliches Missverständnis zu vermeiden, bedeutet griechisch gedacht niemals piep, 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 wir haben uns alle lieb oder Friede vor der Eierkuchen. Harmonie ist nicht harmonistisch, sondern Harmonie ist gedacht nach Maßgabe dessen, wo auch wir diesen Begriff üblicherweise verorten, nämlich nach Maßgabe der Musik. Denken Sie an einen Chor. 100 verschiedene Sängerinnen und Sänger. Jeder hat seine eigene Stimme, seine eigene Tonlage. Und doch fügt sich das Ganze auf wundersame Weise zu einem einstimmigen symphonischen Ganzen, das nicht nur schön ist, sondern in dem etwas von der Göttlichkeit und Heiligkeit des Seins so manifest wird, dass es uns zu begeistern vermag. So dachten die Griechen Harmonie und so dachten sie den Kosmos, die schöne Ordnung. Und so dachten sie in der hippokratischen Tradition die Gesundheit des Menschen. Es gibt ein schönes Zitat, das das bekundet. Es stammt von dem Arzt Alkmaion, der im Übergang vom 6. zum 5. Jahrhundert vor Christus lebte. Er lehrte, ich zitiere, für die Gesundheit sei das Gleichgewicht. Da gebraucht er das Wort Isonomia, ein politischer Begriff, der sozusagen die Demokratie kennzeichnet. Sei das Gleichgewicht der Kräfte entscheidend, des feuchten, trockenen, kalten, warmen, bitteren, süßen und der übrigen. Aber eine Alleinherrschaft, eine Monarchie unter ihnen bewirke Krankheit. Denn die Alleinherrschaft von nur einem sei verderblich. Krankheit trete der Ursache nach durch das Übergewicht an Wärme oder Kälte auf. Gesundheit hingegen, das ist der entscheidende Satz, beruhe auf der ausgeglichenen Mischung der Symmetron-Krasis der Eigenschaften. Harmonie, Gleichgewicht, Balance. Das ist es, was letztlich die Gesundheit des menschlichen Körpers auszeichnet, so wie es der Grundstruktur und Grunddynamik der lebendigen Welt entspricht. Und die Aufgabe der Medizin ist es eben, durch Intervention den menschlichen Organismus, die menschliche Physis darin zu unterstützen, immer aufs Neue dieses Gleichgewicht herzustellen. Wie macht man das? Ein letzter Punkt, der für die hippokratische Medizin kennzeichnet ist. Was hat nun der Iatros, der Arzt, zu leisten, wenn es denn darum geht, diesem Grundprinzip der Harmonie der lebendigen Welt im Bereich des menschlichen Organismus zu genügen? Bemerkenswert ist, dass die hippokratische Medizin eine doppelte Intervention kennt. Das ist schon so in dem ältesten Schriftzeugnis, das wir überhaupt in der Medizingeschichte haben, nämlich einer Passage aus der Odyssee, wo davon die Rede ist, dass Odysseus sich bei einer Eberjacht verletzte. Homer weiß, um ihn waren sogleich des Autolykos Söhne. Diese verbanden dem edlen, dem göttergleichen Odysseus sorgsam die Wunde und stillten das schwarze Blut mit Besprechungen, mit Worten. Mit Logoi, wie es später heißt. Pharmakon und Logos sind zwei gleichberechtigte Therapeutika, die dazu dienen, das Gleichgewicht des menschlichen Organismus, das nicht nur ein rein physisches Gleichgewicht ist, sondern ein Gleichgewicht zwischen Geist, Psyche und Körper, Soma. Beides muss der hippokratische Arzt beherrschen, wenn er denn eine humane, im Dienste des Lebens stehende Heilkunst zur Anwendung zu bringen, gedenkt. Das also ist es, was wir von der griechischen Medizin, von der hippokratischen Heilkunst lernen können. Sie vertraut auf die Grundprinzipien der lebendigen Welt und maßt sich nicht an, durch machtvolle Intervention den menschlichen Leib oder die Natur zu verbessern, zu optimieren oder wie auch immer. Die griechische Heilkunst legt es an darauf, dem Leben selbst angemessen zu intervenieren, nach Maßgabe des Lebens dem menschlichen Leib zu heilen und dem menschlichen Leben zu dienen. Diese Medizin genügt dem Anspruch auf Wissenschaftlichkeit, das ist wichtig. Wir müssen das Sein dieser Welt verstehen, wir müssen die Physis und die Biologie verstehen, aber dabei nicht geleitet von dem ewigen Wunsch, Macht von unserem Willen auf die Natur zu projizieren, sondern dem Sein dieser Welt zu genügen, dem individuellen Sein des lebendigen Menschen und dem Sein der lebendigen Natur. Was also brauchen wir am Scheideweg in der Wendezeit? Ich glaube, wir brauchen nichts dringlicher als eine Disruption des technisch-ökonomischen Mindsets der Medizin. Wir brauchen eine Zurückweisung dieses pseudo-religiösen Projektes des Homo Deus, der mithilfe von Human Enhancement Technologien einer machtvollen Wirtschaft und künstlicher Intelligenz das Projekt der Unsterblichkeit und Beherrschung der Natur auf die Spitze zu treiben gedenkt. Und wir brauchen vor allen Dingen eine Re-Renaissance der Seinsreligion, wie sie einstmals in der griechischen Welt kultiviert und praktiziert wurde. Eine Rückbindung des Menschen an die lebendige Natur, an das heilige Sein dieser Welt. Und es gibt keinen besseren Ort, meine Damen und Herren, als die Insel Kos, um genau damit zu beginnen. Ich danke Ihnen.